Arthur Machen veröffentlichte eine erste Version von Der große Gott Pan im Jahre 1890 im Magazin The Whirlwind. Später schrieb er die Geschichte um und erweiterte sie, bis sie 1894 dann, zusammen mit der thematisch sehr ähnlich gelagerten Geschichte Das innerste Licht, als Buch erschien. Es ist eine faszinierende Arbeit, die ihre beängstigende Stimmung hauptsächlich durch indirekte Hinweise speist. Von heute aus gesehen entdeckt man eine sehr viktorianische Einstellung gegenüber Frauen. Zur Zeit ihres Erscheinens löste die Geschichte durch die angedeutete Sexualität einen regelrechten Skandal aus. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe hier im Fantastikon-Podcast. Wir schauen uns das Werk Der große Pan von Arthur Machen etwas genauer an. Arthur Machen wurde 1863 in Wales als Arthur Llewellyn Jones Machen geboren. Machen war der Mädchenname seiner Mutter, den er später zu seinem Künstlernamen machte. Weil die Familie zu arm war, um Machen auf eine Universität zu schicken, entzündete sich sein Interesse für das Verborgene und Unheimliche, das ein Leben lang anhalten sollte, durch seinen schon früh vorhandenen Lesehunger, den er in der Bibliothek seines Vaters, der ein Geistlicher war, befriedigte. Später lebte Machen dann in London als Übersetzer und Journalist. Er heiratete 1887 und lernte durch seine Frau den Okkultisten Arthur Edward Waite kennen, den Urheber eines der berühmtesten Tarot-Decks. Seine Frau starb 1897. Im Jahre 1900 trat Machen Waites Order of the Golden Dawn bei. 1901 wurde er Schauspieler und heiratete 1903 noch einmal. Aber er schrieb auch weiter und 1914 erschien The Bowman, eine seiner Kurzgeschichten, die die urbane Legende der Engel von Mont verbreitete. Er starb 1947. Machens literarischer Ruf schwankte während seiner Lebenszeit erheblich. Die Kontroversen um Der große Gott Pan hatten seinem Namen nicht gerade gut getan. Allerdings änderte sich das in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. H.P. Lovecraft bezeichnete ihn als Meister des Übernatürlichen in der Literatur. Nicht zuletzt, weil Lovecraft erheblich von Machens Arbeiten beeinflusst wurde. Die Geschichte beginnt in Wales, im Haus des Wissenschaftlers Dr. Raymond, der seinem nervösen Freund Clark sein nächstes Experiment erklärt. Raymond ist ein Hirnspezialist, ein Student der transzendentalen Medizin, der eine Operation an einem 7 Jahre alten Mädchen namens Mary vornehmen will. Seine Absicht ist es, einige Teile des Hirngewebes zu durchtrennen, sodass sich für sie der Schleier hebt und sie eine tiefgreifendere, spirituelle Welt wahrzunehmen vermag. Möglicherweise gibt es Risiken, aber Raymond sagt, ich rettete Mary aus der Gosse und vor dem sicheren Hungertod, als sie ein Kind war. Ich denke, ihr Leben gehört mir und ich kann damit verfahren, wie es mir beliebt. Er vollzieht die Operation, Mary jedoch bleibt dadurch geistig erheblich geschädigt. Einige Jahre später. Clark lebt, mitgenommen von Raymonds Experimenten, in London. Er meidet das Übernatürliche und alles, was nicht alltäglich ist. Außer das, was ihm dabei behilflich ist, ein Buch aus Erinnerungen zusammenzustellen, um die Existenz des Teufels zu beweisen. Und so trägt er Daten über ein Mädchen namens Helen V. zusammen. Im Laufe einiger Jahre wurde sie dabei beobachtet, merkwürdigen Kontakt mit seltsamen kleinen Menschen in einem Waldstück an der Grenze zu Wales zu unterhalten. Später nahm sie auch ein anderes Mädchen dorthin mit. Eines Tages verschwand sie auf mysteriöse Weise. Die Erzählung wechselt zu einem Mann namens Villiers, der einen alten Freund namens Charles Herbert besucht. Herbert ist gewissermaßen ruiniert oder von seiner Frau halb in den Wahnsinn getrieben worden, bevor sie ihn verließ. Villiers untersucht Herberts Fall, findet einiges über dessen eigentümliche Frau heraus und bespricht die Ergebnisse mit Clark. Der erkennt auf einem Bild von Herberts Noch-Ehefrau eine starke Ähnlichkeit mit Raymonds Mary. Im nächsten Kapitel diskutiert Villiers die äußerst seltsame Geschichte mit seinem Freund Austin und entdeckt, dass Mrs. Herbert in irgendeiner Weise an dem mysteriösen Tod eines talentierten Malers in Südamerika beteiligt war. Das nächste Kapitel beginnt mit einem allwissenden Erzähler, der von einer sonderbaren Selbstmordserie unter reichen Männern der modischen Londoner Gesellschaft berichtet. Über die nächsten Kapitel gelangen Villiers und Austin zu der Erkenntnis, dass hierfür die Gastgeberin von Gesellschaften, Mrs. Beaumont, verantwortlich ist und dass Mrs. Beaumont niemand anderes ist als die ehemalige Mrs. Herbert. Villiers verkündet Austin seine Entscheidung, der Dame einen Besuch abzustatten und sie vor die Wahl zu stellen, Selbstmord oder eine Erklärung. Der Abschluss der Geschichte präsentiert Fragmente von Texten unterschiedlicher Prägung. Da wären erstens die persönlichen Erinnerungen eines Arztes, der eine eigentümliche Leiche untersucht. Es folgen Auszüge aus zwei Briefen. Der erste ist von Clark an Raymond und spielt auf die Begegnung mit Mrs. Beaumont an, beschreibt seinen Besuch in Wales, wo er eine römische Ruine mit einer dem Gott Nodens gewidmeten Inschrift entdeckte. Der zweite Brief ist von Raymond an Clark, der ihm erzählt, dass Mary Helens Mutter war und andeutet, dass Pan ihr Vater war. Alles in allem ist das eine wirklich absonderliche Geschichte. Die zusammenfassende Wiedergabe hebt die wackelige Struktur der Handlung hervor. Die einzelnen Figuren heben sich nicht groß voneinander ab. Wir bekommen nur einige Fakten über den einen oder anderen an die Hand, Clarks Abkehr vom Übernatürlichen als Beispiel. Aber diese scheinen nur selten ihre Taten zu beeinflussen. Außerdem scheinen sich alle untereinander zu kennen, so als wäre London nur ein kleines Nest. Die schließliche Konfrontation bleibt nebulös. Helen begeht ohne ersichtlichen Grund Selbstmord. Was hat sie von einer Erklärung zu befürchten? Und wie kann ihr Tod unangezeigt bleiben? Die Konstruktion der Erzählung ist ebenfalls ungewohnt. In ihrer Mitte befindet sich eine Art Vakuum. Helen sagt nicht ein einziges Wort. Sie scheint ohne Motivation zu agieren. Ihr fehlt sämtliche Persönlichkeit. Hier haben wir eine Horrorstory ohne Horror in seinem Kern. Nur Tod, Selbstmord und den grundlosen Ruin. Es gibt auch keine wirkliche Aktivität, die aus der Handlung hervorgeht. Nach der ersten Szene reihen sich nur die Zwischenfälle aneinander, die eine männliche Figur der anderen männlichen Figur erzählt. Wie kommt es, dass dennoch alles zusammenläuft? Und zusammenhalten tut es. So merkwürdig alles ist, es ist effektiv. Der erste Grund hierfür ist die Sachlichkeit, die in Makins Prosa grundsätzlich vorhanden ist. Die Figuren sprechen direkt und einfach. Normale Menschen versuchen, die abnormalen Vorgänge um sie herum zu verstehen. Es steckt eine gewisse Klarheit in der Ausdrucksweise, die sich modern anhört, was im Widerspruch zum altertümlichen Horror der Geschichte steht. Der größte Teil der Darbietung von »Der große Gott Pan« hat viel von einer Club-Story. Einer erzählt seine Erlebnisse oder Erinnerungen einer anderen Person oder einer Gruppe. Der Schrecken der Geschichte dient dazu, den traditionell geschützten Raum für eine Erzählung in einem Club zu untergraben. Trotz dieser Form finden wir hier eine dialoglastige Struktur vor. Die Art, wie einige der Figuren den anderen Informationen vorenthalten, Erzählpassagen, Texte, überlappende Sequenzen, all das wirkt wie ein Puzzle, das bis zum Ende hin nicht klar sichtbar ist. Makin nutzt diese Struktur geschickt, um einige wirksame und gelegentlich widersprüchliche Effekte zu erzeugen. Bemerkenswert ist, dass, obwohl die Geschichte durch das gegenseitige Berichten vorangetrieben wird, die Schlüsselpunkte des eigentlichen Horrors ausgespart bleiben. Es fehlen Puzzleteile. Das Bild als Ganzes ist nur zu erraten. Inmitten der geradlinigen, nüchtern erzählten Geschichte klaffen Lücken. Da wir ins späte viktorianische Zeitalter blicken und da einer der Männer, die Helen zerstörte, ihr Ehemann war, dem sie in der Hochzeitsnacht schreckliche Geheimnisse offenbarte, ist die herkömmliche Annahme zu erklären, dass all das, was nicht gesagt wurde, mit Sexualität zusammenhängt. Der Gebrauch des Pan, dem Gott des Sexus und der Fruchtbarkeit, als Sinnbild für Marys spirituelle Erfahrung, stützt diese Annahme. Von einem bestimmten Punkt aus gesehen könnte man sagen, die Geschichte handelt davon, was geschieht, wenn Sex zum Horror wird oder Pan zur Panik. Nicht über Sex zu sprechen, den Trieb sozusagen zu verdrängen, weckt destruktive Kräfte. Von diesem Punkt aus ergibt das Ende einen symbolischen Sinn. Das Wagnis, den Schrecken bloßzustellen, offen darüber zu sprechen, vertreibt ihn. Innerhalb der fantastischen Literatur belegt der große Gott Pan einen interessanten Platz. Selbst vielleicht inspiriert von Mary Shelleys Frankenstein, kommt Raymond der modernen Vorstellung eines verrückten Wissenschaftlers vielleicht sogar näher als Frankenstein selbst und hat einen enormen Eindruck auf künftige Schriftsteller gemacht. Lovecraft und Stephen King haben lautstark für sie geworben und das Fantastikon tut es auch. Makins Erzählung hat nie den Ruhm von Frankenstein oder Dracula erreicht, weil ihr vermutlich ein repräsentatives Monster fehlte. Wo die anderen beiden Erzählungen eine echte und charismatische Bedrohung darstellen, ist Helen weniger eindeutig, distanzierter, schwieriger auch zu verstehen, obwohl das nicht notwendigerweise eine Schwäche bedeutet. Es ist das Testament von Makins Kunstfertigkeit. Er verstand sich auf das Indirekte und Subtile. Er wusste, was er tat, wenn er den direkten Horror vermied und wenn er uns ein Spiegelbild unserer eigenen Abgründe vor Augen führte. Der große Gott Pan ist eine faszinierende, beunruhigende Geschichte mit großem Einfluss. Mehr kann man sich nicht vorstellen. Sie ist effektiv und in ihrer Wirkungsweise nicht einfach zu erklären. Interessante Geschichten im Fantastikon-Podcast und im Magazin findet ihr unter fantastikon.de. Auf der Webseite findet ihr außerdem Buchbesprechungen und Kolumnen über die unterschiedlichsten Themen, die nicht im Podcast erscheinen. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!